derjenige, der vollkommen bewusst ist und weiß, dass ich der letztliche Nutznießer aller Opfer und Entsagungen, der höchste Herr aller Planeten und der Halbgötter und der Wohltäter und wohlmeinender Freund aller Lebewesen ist, erlangt Frieden von den Qualen des materiellen Daseins. Die bedingten Seelen, die sich in den Fängen der illusionierenden Energie befinden, sind alle bestrebt, in der materiellen Welt Frieden zu finden. Sie kennen jedoch die Friedensformel nicht, die in diesem Teil der Bhagavad Gita erklärt wird. Die beste Friedensformel lautet einfach: Sri Krishna ist der Nutznießer aller menschlichen Tätigkeiten. Die Menschen sollten alles für den transmentalen Dienst des Herrn opfern, denn er ist der Besitzer aller Planeten und aller Halbgötter, die auf ihm wohnen. Niemand ist größer als er. Er ist größer als die größten der Halbgötter, Shiva und Brahma. Dies wird in den Veden, Shrutashvatara Upanishad 6.7 beschrieben. Tamishvaranam Paramahishvaram. Im Ball der Illusion versuchen die Lebewesen, alles in ihrem Umkreis zu beherrschen. In Wirklichkeit aber werden sie von der materiellen Energie des Herrn beherrscht. Der Herr ist der Meister der materiellen Natur und die bedingten Seelen unterstehen ihren strengen Regeln. Solange man diese einfache Tatsache nicht versteht, ist es nicht möglich, auf der Welt Frieden zu erreichen, weder individuell noch kollektiv. Dies ist der Grundgedanke des Krishna-Bewusstseins. Sri Krishna ist der höchste Herrscher und alle Lebewesen, einschließlich der großen Halbgötter, sind seine Untergebenen. Vollkommener Friede lässt sich nur im vollkommenen Krishna-Bewusstsein finden. Das fünfte Kapitel ist eine praktische Erklärung des Krishna-Bewusstseins, das allgemein als Karma-Yoga bezeichnet wird. Die Frage der mentalen Spekulanten, wie Karma-Yoga zur Befreiung führen kann, ist hiermit beantwortet. Im Krishna-Bewusstsein zu handeln bedeutet, mit vollständigem Wissen über die Oberherrschaft des Herrn zu handeln. Solches Handeln ist nicht verschieden von transzendentalem Wissen. Direktes Krishna-Bewusstsein ist Bhakti-Yoga und Jnana-Yoga ist ein Pfad, der zu Bhakti-Yoga führt. Krishna-Bewusstsein bedeutet, im vollständigen Bewusstsein über seine Beziehung zum höchsten Absoluten zu handeln. Und die Vollkommenheit dieses Bewusstseins besteht darin, vollständiges Wissen über Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, zu besitzen. Die reine Seele ist als fragmentarischer Teil Gottes, dessen ewiger Diener. Doch wenn sie den Wunsch entwickelt, über Maya zu herrschen, kommt sie mit Maya, Illusion, in Berührung. Und das ist die Ursache ihrer vielen Leiden. Solange die Seele mit Materie in Berührung ist, muss sie entsprechend ihren materiellen Bedürfnissen handeln. Krishna-Bewusstsein erhebt einen jedoch auf die Ebene des spirituellen Lebens, selbst wenn man sich noch im Einflussbereich der Materie befindet. Denn Krishna-Bewusstsein bedeutet, durch praktisches Handeln in der materiellen Welt das spirituelle Dasein wiederzuerleben. Je weiter man fortschreitet, desto mehr wird man aus der Gewalt der Materie befreit. Der Herr bevorzugt oder benachteiligt niemanden. Alles hängt davon ab, inwieweit man seine Pflichten im Krishna-Bewusstsein praktisch erfüllt, was einem hilft, die Sinne in jeder Beziehung zu beherrschen und den Einfluss von Lust und Zorn zu bezwingen. Und jemand, der im Krishna-Bewusstsein einen solch festen Stand hat und die oben erwähnten Leidenschaften beherrscht, befindet sich tatsächlich auf der transzendentalen Ebene, der Ebene des Brahma und Nirvana. Der achtfache Pfad des mystischen Yoga ist im Krishna-Bewusstsein automatisch mit eingeschlossen, weil man im Krishna-Bewusstsein direkt das letztliche Ziel dieses Pfades erreicht. Durch das Beschreiten der 8 Stufen von Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi kann man allmählich erhoben werden. Doch dies sind nur Vorstufen der Vollkommenheit, die man durch hingebungsvollen Dienst erreichen kann. Nur hingebungsvoller Dienst kann den Menschen Frieden bringen. Das ist die höchste Vollkommenheit des Lebens. Hiermit enden die Bhaktivedanta Erläuterung zum 5. Kapitel der Srimad Bhagavad Gita mit dem Titel Karma Yoga, Handeln im Krishna-Bewusstsein. So nochmal der Vers. Bhaktaram yakyatabasam sarvalokamaheshvaram suridam sarvabhutanam gyatvamam shanti mirichati. derjenige, der sich vollkommen über mich bewusst ist und weiß, dass ich der letztliche Nutznießer aller Opfer und Entsagungen, der höchste Herr aller Planeten und Halbgötter und der Wohltäter und wohlmeinende Freund aller Lebewesen bin, erlangt Frieden von den Qualen des materiellen Daseins. So, das ist die Schlussfolgerung Krishnas zum 5. Kapitel der Bhagavad Gita. Wie wir schon erwähnt haben, dann trägt dieses Kapitel den Titel Handeln im Krishna-Bewusstsein. So, in welchen Schriften heißt es, wird unsere Position als Lebewesen definiert, und da heißt es, dass wir dynamische Lebewesen sind. Das heißt, wir sind immer aktiv. Wir können niemals inaktiv sein. Die Vorstellung, dass wir irgendwann in einem bestimmten Stadium unserer Entwicklung unpersönlich werden, ist kein Konzept, was in den wenigen Schriften bestätigt wird. Sondern letztlich sind wir Personen. Und diese Persönlichkeit wird im Moment, in unserem bedingten Zustand, das heißt im Kontakt mit der Materie, wird diese Persönlichkeit nur bedingt wahrgenommen. Oder manifestiert sich in bedingter Weise. Genauso wie es in der Bhagavad Gita erklärt uns Krishna, dass wenn das Lebewesen oder wenn die spirituelle Seele im Kontakt steht mit der materiellen Natur, dass sie bedingt wird durch die Erscheinungsweise der Natur. Da wird das Wort Guna gebraucht. Guna, Erscheinungsweise. Shilpabhad erklärt, dass Guna auch Seil bedeutet. Wenn wir zum Beispiel gebunden sind und wir in dieser Weise unsere Bewegungsverhalten verlieren, ist das damit zu vergleichen, dass wir als spirituelle Teile Gottes im Kontakt mit der Materie auch gebunden sind von den Erscheinungsweisen. Und da gibt es drei Erscheinungsweisen. Das ist einmal die Erscheinungsweise der Unwissenheit, Tamaguna, dann die Erscheinungsweise der Leidenschaft, der Rajaguna, und die Erscheinungsweise der Reinheit, Sattvaguna. Und diese Erscheinungsweisen binden das Lebewesen in verschiedenen Intensitäten. So heißt es zum Beispiel, dass wenn wir gebunden sind oder bedingt werden von der Erscheinungsweise der Reinheit, dass wir noch verhältnismäßig frei sind. Wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, uns mit Selbsterkenntnis zu beschäftigen, durch analytisches Studium zu verstehen, dass wir nicht der Körper sind, sondern dass wir eine spirituelle Seele sind, dass wir, dass Gott existiert, dass wir eine Beziehung zu Gott haben und so weiter. Und wenn jemand sich in dem Einfluss der Erscheinungsweise Leidenschaft befindet, Krishna erklärt uns das. In dem Fall, der Mensch sehr begierig wird nach Genuss und nach, wie gesagt, mit Kontrolle. Und Krishna erklärt uns der Bhagavad Gita, dass diese Erscheinungsweise Leidenschaft die Ursache für unzählige von Wünschen im Herzen sind, nach Sinnbefriedigung, nach Kontrolle. Das heißt, man wird sehr, sehr unruhig. Und in dieser Weise hat man normalerweise nicht die nötige Konzentration, sich mit höheren Dingen zu beschäftigen, mit spirituellen Dingen zu beschäftigen. Zum Beispiel ein Mensch, der sich in Erscheinungsweise Leidenschaft befindet, zum Beispiel jemand, der sehr begierig ist nach Geld, keine Zeit hat, sich mit essentielleren Dingen zu beschäftigen, als nur mit Geld zu verdienen. Und das Geld auszugeben, das gehört auch dazu. Und dann Erscheinungsweise der Unwissenheit. Unwissenheit bedeutet, dass im Grunde dieses Wort, das gebraucht wird im Sanskrit, ist Tamo, Tama, Tamaguna, die Erscheinungsweise der Dunkelheit. Das heißt, wenn jemand sich unter dem Einfluss dieser Erscheinungsweise befindet, hat er keine Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen. Und der Fabel erklärt dazu, dass wenn sich jemand in dieser Erscheinungsweise befindet, ist er im Grunde so gut wie auf der tierischen Ebene. Und was bedeutet tierische Ebene? Tierische Ebene bedeutet, ich bin dieser Körper und es geht in diesem Leben nur darum, meine Sinne zu machen. Essen, Schlafen, Sexualität und Verteidigung. Das ist die Definition der Shastras in Bezug auf tierisches Leben. Ein Tier hat kein Interesse oder gar keine Möglichkeit, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, als nur seine Triebe zufriedenzustellen. Es ist ein völliger Sklave der Dränge oder der Sinne. Oder besser gesagt, die Sinnenobjekte kontrollieren die Sinne vollständig. Aber in der Bhagavad Gita erklärt uns Krishna, im gleichen Kapitel, hier im fünften Kapitel, im dritten Kapitel, da erklärt uns Krishna verschiedene Ebenen unseres Daseins. Das heißt, er gibt uns, er erklärt uns das. Dass es einmal die körperliche Ebene gibt, oder besser gesagt die sinnliche Ebene, dann die Ebene des Geistes, dann die Ebene Intelligenz und die spirituelle Ebene. Und das heißt, dass wir, wenn wir die menschliche Form erlangt haben, nach einer langen Evolution letztlich eine menschliche Form zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir diese menschliche Form benutzen sollten, um das höchste Ziel zu haben. Atadu Brahmajikyas. Dass wir dann das Sutra, das ist eine sehr wichtige Schrift in der vedischen, oder in der vedischen Literatur im Grunde, bedeutet Vedanta Sutra, Vedanta, der Schluss oder die Schlussfolgerung des vedischen Wissens. Und dieses Vedanta Sutra besteht in vielen Sutras. Sutra bedeutet sehr essentiell, wie sagt man, oder sehr zusammen, oder wie sagt man?
Komprimiert.
Komprimiert. Sehr komprimiert, und sehr komprimierten Aussagen. Und eine dieser Aussagen ist zum Beispiel Atat oder Mujiz. Jetzt, mit anderen Worten, jetzt, wo wir nach vielen Geburten und Toten eine menschliche Form des Lebens erlangt haben, sollten wir Fragen stellen nach Brahmajikas. Brahmajikas bedeutet, wir sollten Fragen stellen nach Gott, nach Brahman. Brahman oder Gott wird verwirklicht in verschiedenen Ebenen. Atato Brahma Jigyasa bedeutet, jetzt wo wir diese menschliche Form des Lebens bekommen haben, sollten wir keine Zeit verschwenden oder unsere menschliche Energie nicht unnötig verschwenden, sondern wir sollten diese menschliche Energie benutzen, um das höchste Ziel zu haben, den höchsten Nutzen zu haben. So, das ist, was uns die Vedischen Schriften erklären. Wir sind nicht dieser Körper. Ursprünglich sind wir spirituelle Seelen, wir sind Teile der höchsten Seele. Da gibt es ein sehr sinnliches Beispiel, was uns die Veden geben, mit dem Feuer oder mit dem Ozean, mit dem Wasser. Wenn wir eine kleine Probe nehmen aus dem Wasser, beziehungsweise aus dem Ozean, da befinden sich in dieser kleinen Probe befindet sich proportional, befinden sich die gleichen Substanzen wie im gesamten Ozean, aber in winziger Form. Und in der gleichen Weise heißt es, dass wir als winzige kleine Partikel Gottes, die gleichen Qualitäten haben wir auch, aber im Vergleich zu ihm sind wir unbegreiflich winzig. Er ist unbegreiflich groß und wir sind unbegreiflich winzig. Und weil wir so winzig sind oder so fragmentarisch oder winzig sind, heißt es, sind wir sehr begrenzt. Wir können uns verschätzen, wir können Fehler begehen. Wir können zum Beispiel zu der Schlussfolgerung kommen, dass wir unabhängig existieren können, dass wir um nichts uns zu kümmern brauchen, dass wir selber das Zentrum der Schöpfung sind, dass wir selber das Zentrum oder die Genießer sind, das Zentrum von allem sind. Aber das ist eine falsche Vorstellung. Und wie Srila Prabhupada in der Erläuterung erklärt, diese falsche Vorstellung führt dazu, dass wir uns mit der Materie verstehen. Dass wir zu Nitya Bodha werden. Nitya Bhatta bedeutet, dass wir ewiglich bedingt werden. Ursprünglich sind wir ewiglich frei. Nitya Siddha. Aber im bedingten Zustand, im augenblicklichen Zustand, wenn wir bedingt sind, wir bedingt. Und in dieser Bhagavad Gita erklärt uns Krishna verschiedene Vorgänge. Wie wir aus diesem bedingten Zustand herauskommen können und wie wir wieder unsere ursprüngliche Natur, unsere spirituelle Natur, wiederbeleben können oder erlangen können. Da werden verschiedene Vorgänge angeboten. Das heißt Jnana-Yoga, Karma-Yoga, verschiedene andere mystische Vorgänge. Aber von allen Vorgängen erklärt uns Krishna, dass der beste Vorgang folgt. Die Hingabe, der hingebungsvolle Dienst zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir erst einmal ein klares Verständnis haben sollen von dem, was wir sind. Spirituelles Leben ist nicht eine sentimentale oder eine emotionale Angelegenheit. Allein. sondern Paulus erklärt das, dass eine gesunde Mischung sein sollte aus Praxis, aus Religion, Dharma und aus Philosophie. Wenn da keine Philosophie ist, dann wird Religion leicht zu Fanatismus. Und wenn da keine Praxis ist, dann wird es leicht zu mentaler, wie sagt man so, intellektuelle Akrobatik, Spekulation. Ja, oder wird trocken. Ja, so, deshalb erklärt uns, nur heißt es in den wilden Schriften, dass wir, wenn wir uns mit spirituellem Leben beschäftigen, dass wir erst einmal eine gesunde philosophische, ein gesundes, oder ein gutes philosophisches Fundament haben wir. Ja, das ist auch bekannt als Sambandha. Sambandha, das sind drei Stufen. Ja, Sambandha, Abhideya, Yojana. Ja, Sambandha bedeutet, dass wir Beziehungen verstehen. Im Grunde bedeutet das Sanskrit-Wort Sambandha, Beziehung. So, das bedeutet wiederum, wie die Dinge verbunden sind. Und das wiederum bedeutet, wie alles mit seinem Ursprung verbunden ist oder mit dem natürlichen Zentrum verbunden ist, mit Gott verbunden ist. Das heißt, die materielle Natur, die kosmische Schöpfung, die Lebewesen und mit allem, was dazugehört, wie das mit Gott verbunden ist. Das ist Sambandha. Und Sambandha bedeutet nichts anderes, als, wie wir schon erklärt haben, dass wir verstehen, dass wir nicht dieser Körper sind, dass wir eine spirituelle Seele sind, dass wir eine kontinuierliche Existenz haben, dass wir eine spirituelle Natur sind, während der Körper Produkt der materiellen Natur ist, zur niederen nie gehört und zeitweilig ist. Ja, und ständigen Wandlungen unterworfen ist. Ja, das können wir ganz praktisch sehen. Ja, wenn zum Beispiel jemand geboren wird, oder ein Kind geboren wird, durch die Evolution, oder beziehungsweise die Evolution der Zellen, durch die Zellneuerung, entwickelt sich praktisch ein neuer Körper. Alle paar, nach geraumer Zeit hat man praktisch einen ganz neuen Körper. Chef Arbeiter dazu erklärt, dass es ungefähr so alle 7 Jahre ist, dass wir einen ganz neuen Körper haben. Dass kein Teil des Körpers, von vorher da ist. Dass der ganze Körper erneuert worden ist. Aber das, was sich nicht verändert im Körper, und im Grunde das, was diesen Körper zusammenhält, und was den Körper im Grunde sich immer wieder erneuern lässt, ist die spirituelle Identität oder das Leben, das Bewusstsein, was sich im Körper befindet. So, das ist die Grundlage, dass wir verstehen, ich bin, wie gesagt, nicht dieser Körper, sondern eine spirituelle Seele. Und meine konstitutionelle Position besteht darin, dass ich ein Teil oder ein Diener Gottes bin. Und wie können wir diesen Vorgang wieder beleben? Das nächste ist Abhideya. Abhideya, da gibt es in den wilden Schriften gibt es so viele regulierende Prinzipien, die wir befolgen können. Und es sind die ganzen vedischen Schriften unterteilt in verschiedene Sektoren. Angefangen von Karmakanda, Gyanakanda und Upasanakanda, oder Bhaktikanda. Der erste Teil ist für diejenigen oder für die Menschen bestimmt, die sehr materiell verhaftet sind. Und ihnen werden so viele Regeln gegeben, um ihre materiellen Anhaftung zu regulieren. Und wenn sie letztlich zur Ebene gekommen sind oder zur Erleuchtung gekommen sind, verstehen und verstanden haben, dass im Grunde die Sinnbefriedigung sie nicht wirklich zufriedenstellt und sie nach Befreiung suchen, dann wird ihnen der nächste Teil offenbart und der nächste Teil empfohlen. Von Gyanakanda, der philosophische Teil der Welt, wo man durch analytische Studien versteht, was die eigene veranlassungsmäßige Position ist. Und das nächste, wenn man letztlich in diesem Pfad fortgeschritten ist und man seine ursprüngliche Position als Diener Krishnas wieder aufgenommen hat und sich beschäftigt im hingebungsvollen Dienst, in Entsprechung zu den Regeln und Regulierungen des hingebungsvollen Dienstes oder Bhakti Yoga, erreicht man das höchste Lebensziel. Das bedeutet Prayojana. Prayojana ist für, zumindest für die Vaishnavas, ist das Krishna Prem. Reine Liebe zu Krishna. Das sagt der Chaitanya Mahaprabhu sehr schön im Chaitanya Charitamrita. In einer Diskussion. Weil es gibt in Indien gibt es verschiedene philosophische Richtungen, die alle auf den Veden kommen. Da gibt es vor allen Dingen grundsätzlich gibt es zwei Schulen. Nur das einmal die, das sind einmal die Vaishnavas oder die Persönlichkeitsanhänger. Und dann gibt es die Vedantisten und die Unpersönlichkeitsanhänger, die Monisten und die Unpersönlichkeitsanhänger. Und die Unpersönlichkeitsanhänger, die Mayavadis, haben ihre eigene Vorstellung von Sambandha, Abideya und Prayojana. Und Chaitanya Mahaprabhu, als Chaitanya Mahaprabhu anwesend war, predigte, etablierte, wir sind drei Punkte auf der Basis der Wege und bewies, das höchste Ziel des Lebens darin besteht, seine schlummernde, ewige Liebe zu Krishna zu entwickeln. Krishna Prema wird in schwedischen Schriften definiert als die höchste Vollkommenheit. Das haben wir schon auf Beispiel in letzter Zeit gegeben mit der Lotusblume. Die verschiedenen Stadien der Entwicklung des Bewusstseins werden verglichen mit den verschiedenen Stadien der Entwicklung einer Lotusblume. Am Anfang ist die Lotusblume im Grunde noch gar nicht sichtbar. Sie erscheint wie eine kleine grüne Knospe. Das ist noch nicht als Blume sichtbar. Wenn sich die Blume langsam entwickelt, sie wird größer, die Knospe wird größer, es erscheinen verschiedene Linien, die Blütenblätter und so weiter, erscheinen auf der Lotusblume. Und es verändert sich auch die Farbe. Von grün wird sie langsam weiß, dann wird sie rosa. Je nachdem, was es für eine Lotusblume ist, es gibt auch blaue. Blaue Lotusblume. So, und wenn letztlich die Lotusblume erblüht ist, völlig erblüht ist, wenn das Maximum, wie sagt man, das höchste Maß an Duft und Farbe sich manifestiert, dieser Zustand wird verglichen mit Krishna Prema. Krishna Prema bedeutet reine, lautere Liebe zu Krishna. Was normalerweise sehr schwer zu verstehen ist. Sondern immer nicht akzeptiert oder verstehen kann, dass die höchste Person oder die höchste absolute Wahrheit eine Person ist. Und dass wir auch Personen sind, dass wir eine ganz persönliche Beziehung haben zur höchsten Persönlichkeit Gottes. Das ist sehr schwer zu verstehen. Und deshalb ist es sehr wichtig, wie wir schon am Anfang erklärt haben, dass wir diese Texte studieren. Wir sollten unser spirituelles Leben nicht gründen auf Like and Dislike, wie sagt man in Deutsch.
Annehmen und ablehnen.
Annehmen und ablehnen, sentimentalen Annehmen und ablehnen, weil es uns gefällt oder weil es unseren, der Chemie unserer Sinne entspricht. Die Wahrheit befindet sich jenseits von den Dualitäten der Materie oder von unserem Ablehnen und Annehmen und Ablehnen. So, das ist. Und Shrila Prabhupada dazu auch erklärt, dass die Wahrheit völlig unabhängig davon ist, ob wir daran glauben oder nicht. Ja. Genauso wie die Sonne. Deshalb wird oft in den Bildenden Schriften auch das Beispiel benutzt der Sonne. Die Sonne bedarf keiner anderen Lichtquelle, um sie zu sehen, um sie sichtbar zu machen. Nur heute Morgen haben wir darüber gesprochen, über das Beispiel hier. Wenn man rausgeht nachts und die Sonne sucht. Na, angenommen, ein Fool, ein Dummkopf geht raus nachts und sucht die Sonne in der Tasche. Das ist nicht der Vorgang, wie die Sonne findet. Sondern die Sonne hat ihre ganz eigene Gesetzmäßigkeit. Man kann das ganz genau ausrechnen, wann die Sonne erscheint. Wenn die Sonne am Firmament bzw. am Himmel erscheint, dann heißt es, gibt es eine sehr schöne Analogie in der Bhagavad Gita. Da heißt es, wenn jemand mit dem Wissen erleuchtet, das die Unwissenheit zerstört, erleuchtet sein Wissen alles, wie die Sonne am Tag alles erhält. Das heißt, wenn die Sonne morgens aufgeht, dann sehen wir im Licht der Sonne, sehen wir uns selber und sehen wir alles, was uns umgibt. Das ist die Kraft der Sonne. Und in gleicher Weise wird die Sonne verglichen mit der absoluten Wahrheit. Wenn wir die absolute Wahrheit verstehen wollen, dann geht es nicht darum, dass wir spekulieren, sondern dass wir lernen, uns auf die absolute Wahrheit einzustellen. Uns ihre Gesetzmäßigkeit auf ihre Gesetzmäßigkeit, auf ihren Willen einzustellen. Und das ist auch der Vorgang, wie wir Gott verstehen. Wir können Gott nicht verstehen durch Mutmaße, Spekulationen, sondern wir sind, weil wir sehr begrenzt sind und besonders in unserem Augenzustand noch begrenzter sind durch die Materie, sind wir völlig abhängig von der Barmherzigkeit, der absoluten Wahrheit, sich uns zu offenbaren. Und das ist das Wesen der Bhagavad Gita. Ja, weshalb sind wir so begierig, die Bhagavad Gita zu studieren, die Bhagavad Gita zu hängen? Weil in der Bhagavad Gita uns Wissen über Krishna offenbart. Krishna selbst spricht über sich selbst. Und wer kann besser über sich selber sprechen als eine Person selbst? Ja. Wenn ich zum Beispiel wenn ich dich kennenlernen will, wie mache ich das? Nicht indem ich spekuliere, ich setze mich hin und beobachte mich. Und mache vielleicht ein Video oder wer weiß was alles. Ich mache ein analytisches oder ein psychologisches Studium. Ja? Sondern der Vorgang ist, dass ich dein Vertrauen gewinne. Ja? Dass ich freundlich bin, dein Vertrauen gewinne, dass ich was schenke oder was zu essen gebe oder dergleichen. Ja? Und so locke ich dich langsam aus der Reserve. So locke ich dich langsam raus. Ja? Weil irgendwann sagst du dann, ach, weißt du, ich wollte mich da nicht mal anvertrauen. Kann ich sagen, ja? Aber das ist nicht möglich. Ja? Es ist nicht normal, dass man, wenn man jemanden zum ersten Mal auf der Straße trifft, dass man den Geist offenbart, oder? Ja? Dass man sich irgendjemand auf der Straße trifft. Ne? Und in der gleichen Weise ist es auch unsere Verwirklichung Krishnas. Dass wir uns das Vertrauen Krishnas, wie sagt man, erwerben. Also das Vertrauen erwerben. Und Krishna erklärt uns in der Bhagavad Gita, was es ist, was er mag, was es ist, was er nicht mag. Er offenbart sich Arjuna in sehr vertraulicher Weise. So Arjuna als Schüler, ne, als vorbildlicher Schüler, zeigt uns in der Bhagavad Gita, wie wir uns dem spirituellen Meister nähern. Ja, in dem Fall ist der höchste spirituelle Meister, das ist Krishna selbst, der Adi-Guru. Ne, Guru bedeutet spirituelle Meister. Adi-Guru bedeutet der ursprüngliche spirituelle Meister. Die höchste Persönlichkeit Gottes, oder Gott selbst, ist der höchste Guru. Shri Prabhupada hat oft dazu erklärt, dass jemand der Guru ist oder Guru sein will, dass er bevollmächtigt sein muss vom Adi-Guru, vom höchsten Guru. Dass er den Guru, den höchsten Guru repräsentieren muss. Dass nicht jemand zum Guru oder zum spirituellen Meister werden kann, ohne selber Schüler zu sein. Man kann sich nicht selber zum spirituellen Meister machen, sondern man muss bevollmächtigt werden von seinem vorhergehenden spirituellen Meister. Und das ist sehr schön erklärt in der Bhagavad Gita als das System vom Guru Parampara. Wir sehen das zum Beispiel an Srila Prabhupada. Für uns ist Srila Prabhupada eine große Persönlichkeit. Das ist unser Founder Acharya. Das ist ein Bild von Srila Prabhupada. Das ist der Gründer unserer Bewegung, beziehungsweise derjenige, die Person, die das Krishna-Bewusstsein, diese Lehren Krishnas, in dieser Form zuerst mal in die westliche Welt gebracht hat. So für uns ist Srila Prabhupada sehr, sehr wichtig. Aber Srila Prabhupada selber sah sich nie als so wichtig. Wenn wir zum Beispiel, wenn jemand sich Prabhupada genähert und ihn Prabhupada gelobt hat, dafür, was er getan hat, dann hat Srila Prabhupada oft geantwortet, ich habe keine Qualifikation. Meine einzige Qualifikation ist, dass ich ein unentschuldiges Vertrauen habe in die Unterweisung meines spirituellen Meisters. Und das ist das, was jemand zu einer großen Seele macht. Oder zu einem spirituellen Meister. Ja. Das heißt, Srila Prabhupada hat uns erklärt, dass um ein spiritueller Meister zu sein, muss man ein perfekter spiritueller Meister zu sein, muss man erst einmal ein perfekter Schüler sein. Und man muss in dieser Weise sich in einer Nachfolge von spirituellen Meistern befinden. Das heißt, mit anderen Worten, ein spiritueller Meister ist nicht jemand, der uns seine eigenen Schlussfolgerungen oder seine eigene Philosophie zum Besten gibt. Sondern der uns die Botschaft gibt, die er von seinem spirituellen Meister bekommen hat. nach dem Prinzip des Postboten. Ne? Pavel hat das sehr schön erklärt im Beispiel des Postboten. Wenn der Postbote zu uns kommt und unsere Post gibt, ne? Der Postbote selber macht alt sein, der macht dicke Brillengläser, macht vielleicht sogar Stock gehen. Aber weil er uns die Post so gibt, wie er sie vom Postamt empfangen hat, oder wie sie abgeschickt worden ist, und nichts, und die Briefe nicht aufmacht, oder nur reinguckt, oder ein bisschen was durchstreicht, oder zuschreibt, so. Ne? Ist er trotzdem vollkommen als Postbote. Und in der gleichen Weise hat der Pavel erklärt, dass der spirituelle Meister, der Guru, in der Guru Parampara, auch wie ein Postbote ist. Er gibt uns die Post. Und wenn wir die Post nicht akzeptieren wollen, was macht der Postbote, wenn wir die Post nicht akzeptieren wollen? Nimmt sie wieder mit. Ist völlig, er fängt nicht an zu diskutieren. Du musst. So in der gleichen Weise, wenn wir erfolgreich sein wollen im spirituellen Leben, empfiehlt uns Krishna Bhagavad-Gita, dass wir auch uns verbinden mit einer Nachfolge von spirituellen Meistern. Obwohl Krishna persönlich vor Arjuna stand und ihn unterwies, erklärte ihm trotzdem die Notwendigkeit, einen spirituellen Meister zu sein. Und er sagte ihm, Tadvidi Pani Patina Pani Pashena Sevana Parikshanti Tijyanas Kalinas Tadvidoshi. Er sagte, wenn du die Wahrheit erfahren willst, dann musst du dich jemand nähern, der Tadvidoshi ist. Der die Wahrheit kennt, der die Wahrheit verwirklicht, der die Wahrheit gesehen hat. Tadvidoshi. Und wenn du eine solche Person triffst, dann solltest du drei Dinge tun. Krishna gibt drei Prinzipien. Das erste Prinzip ist, ergib dich ihm. Schwierig. In der heutigen Zeit sich jemand zu ergeben. Jeder möchte selber großartig sein. Ergib dich ihm, gib dich ihm hin. Und das ist natürlich nur möglich, wenn man schon, wie sagt man schon, eine gewisse Reife hat auch. Wenn man bestimmte Dinge schon verwirklicht hat. Auch wenn man verstanden hat, was die Qualifikationen eines echten spirituellen Meisters sind. Man wird sie nicht irgendjemandem hingeben, sondern in den Willensschriften werden uns die Qualitäten eines spirituellen Meisters gegeben. Nur um uns zu beschützen vor Betrug. Aber wenn wir verstanden haben, das ist ein echter spiritueller Meister. Und ich brauche einen spirituellen Meister. Und die Willensschriften uns erklären, warum einen spirituellen Meister. Fortschritte machen im spirituellen Leben. Schon wieder zwei Themen. Das nächste Prinzip ist, dass wir erst einmal uns ergeben und dann heißt es, Fragen stellen in ergebener Haltung. Nicht Fragen stellen in herausfordernder Haltung. So Ping-Pong-artig so. Eine Frage und dann die Antwort und dann eine Frage diskutieren. Sondern Fragen stellen in ergebener Haltung. Mit dem Verständnis oder auf der Grundlage, dass man versteht, okay, ich bin ein Anfänger auf diesem Gebiet und deshalb sollte ich vielleicht erstmal lieber hören. Ich sollte demütig meine Fragen präsentieren und die Antworten ernst nehmen, hören. Und das ist nur das erste Prinzip, ist die Hingabe. Und das zweite ist, dass man Fragen stellt in ergebener Haltung. Und das dritte Prinzip ist, dass man dient. Oh, auch schwierig. Dient. Mit anderen Worten, wenn man vom Spiritual Meister gehört hat, und die Worte des Spiritual Meisters sind normalerweise voll von Liebe und von Unterweisung. Dann sollte man diese Unterweisung in die Tat umsetzen. Man hat zum Beispiel verstanden, okay, ich bin Krishna Das, Nitya Krishna Das. Ich bin ein ewiger Diener Krishnas. Und um diese Beziehung zu Krishna wieder zu erwecken, wird uns speziell in der heutigen Zeit das Chanten der heiligen Namen vor. So, weil das der Vorgang ist, okay, dann chante ich jetzt aber nicht. Und der Paul erklärt dazu, dass von allen Unterweisungen des spirituellen Meisters, besonders in der heutigen Zeit, die Unterweisung, die heiligen Namen zu chanten, sind mit Sankirtan Yajna zu beschäftigen, die wichtigste Unterweisung. In den Schriften gibt es viele, wie sagt man, gibt es Indication für die
Hinweise.
Ja, darauf, dass, dass wir in der heutigen Zeit und im Kali Yuga in sehr unglückverheißenden Umständen leben, was spirituelles Leben ist. Wir haben nicht mehr die gleichen Voraussetzungen wie die Menschen vorher. Und wir sehen das ganz praktisch. Die Kondition ging ganz rapide. Wir sind ganz rapide ab. Und deshalb, wie gesagt, heißt es, es in diesem Zeitalter des Kali Yuga, die traditionellen Vorgänge wie Meditation, Yoga und so weiter, nicht mehr das gleiche Ergebnis bringen. Sondern in der heutigen Zeit, für die heutige Zeit, wie im Kali Yuga wird es empfohlen, uns mit Sankirtan Yagya zu beschäftigen. Mit dem Opfer des Chanten zu heiligen Namen. Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare.
Wenn wir uns mit diesem Vorgang beschäftigen, Chaitanya Mahaprabhu, das ist ein sehr schönes Beispiel geben. Das Chetodara Panamajanam bedeutet, dass wir, dass unser Bewusstsein und unser Herz verglichen wird mit einem, oder Geist besser gesagt, verglichen wird mit einem Spiegel, auf dem sich Schmutz angesammelt hat, seit unvordenklichen Zeiten. Und dieser ganze Unrat befindet sich auf dem Spiegel unseres Herzens. Und das Chan der heiligen Namen wird verglichen mit dem Reinigungsvorgang. Wenn wir einen Spiegel haben und der Spiegel ist sehr schmutzig, dann ist es sehr schwer. Ich habe mich zum Beispiel jetzt gerade geschäft vom Spiegel. Das war ein bisschen schwierig, weil immer so viel Wasser auf der Oberfläche war. Mal wieder verwirklicht, was es bedeutet, ein schmutziger Spiegel. Und wenn der Spiegel schön geputzt ist, schön sauber ist, sieht man sich ganz klar. Von allen Seiten kann man sich ganz präzise sehen. Und in der gleichen Weise heißt es, wenn der Spiegel des Herzens gereinigt ist, kann man sich auch ganz klar sehen. Kann man ganz klar verstehen, wenn man ist. Das ist nämlich eine ewige Bitte, das Selbstverwirklichung bedeutet im Grunde, es geht Hand in Hand mit Gott verwirklichen. Weshalb? Weil wenn wir uns selber verstehen, dass wir unsere Beziehung zu Gott nicht von unserer Identität trennen können. Das ist unser Dharma. Unser Dharma besteht darin, dass wir haben eine Funktion. Als Lebewesen haben wir eine Funktion. Nicht nur in der materiellen Welt haben wir so viele Pflichten und so viele Funktionen, sondern auf der befreiten Ebene haben wir auch Funktionen. Und unsere Funktion auf der befreiten Ebene ist, dass wir dienen. Dass wir ewige Diener Krishna sind. Und dieses Dharma manifestiert sich in pervertierter Weise auf der materiellen Ebene, beziehungsweise in verzerrter Weise. Wir können zum Beispiel hier auf der Matte, in der materiellen Welt können wir auch nicht frei sein, sondern wir sind immer dienen, wir sind immer abhängig. Und wenn wir niemandem dienen wollen, oder keiner Regierung dienen wollen, oder was, oder nicht von Personen abhängig sein wollen, dann dienen wir unseren Sinn. Aber wir können uns im Grunde letztlich niemals völlig dem Einfluss der Natur entziehen, zum Beispiel. Und wir mögen sagen, oh, ich bin frei. Ich brauche hier nicht zu sitzen, ich brauche das nicht anzuhören. Ich kann tun lassen, was ich will. Aber das ist im Grunde nicht richtig. Wir sind abhängig von Wasser, wir sind abhängig von Nahrung, wir sind abhängig von Luft, wir sind abhängig von einem bestimmten Klima. Wenn das ein bisschen zu weit hoch geht, die Temperatur, oder zu tief, dann sind wir sehr, sehr gestört. Nur in dieser Weise sind wir immer abhängig. Wir sind immer Diener. Und diese Natur hat ihren Ursprung, oder diese Qualität hat ihren Ursprung, der spirituellen Ebene. Im Grunde hat alles, nur alle unsere Qualitäten, haben in der reinen Form ihren Ursprung in unserer spirituellen Qualität. Und letztlich haben alle unsere Qualitäten ihren Ursprung in Gott. Sarva Karana Karanam. Gott wird beschrieben in der Vedanta Sutra und definiert in dem Brahma Sangita als die Ursache aller Ursachen, als die Quelle von allem. So, wenn wir diese Dinge verstehen, weil es mal alles sehr theoretisch klingt, wenn wir dieses Wissen mehr verwirklichen wollen, dann wird uns, wie gesagt, der Vorgang, der geregelte, oder der Vorgang der Reinigung empfohlen.
Nur das mag alles am Anfang alles sehr theoretisch sein. Aber wenn wir uns dem Reinigungsverbund entziehen, wenn wir beginnen, die heiligen Namen zu chanten, die vorgelassenen uns vollen Dienstes zu folgen, bestimmte Prinzipien einhalten und so weiter, dann können wir all diese Dinge mehr verwirklichen. Ja, das heißt, gerne, ja, oder theoretisches Wissen, wird zu Vidyan, zu Weisheit. Und das ist das Besondere, ne, am Krishna-Wissen, dass wir nicht nur theoretisch verstehen, dass wir dieser Körper sind, sondern dass wir es mehr und mehr und mehr verlegen. Es gibt einen sehr schönen Vers. Atasvi Krishna Namadi Navavet Kramayendra Yai Sevon Mukhi Hijivadu Svayamevas Buddhadi. Da heißt es, im augenblicklichen Zustand, im bedeckten Zustand, das ist sonst nicht möglich, den Namen Krishnas, seine Form, seine Qualität, seine Aktivitäten zu verstehen. Weshalb? Weil unsere Sinne im Augenblick von der Materie verunreinigt sind und bedeckt sind. Aber wenn wir uns in dem hingebungsvollen Dienst beschäftigen, Savonmukhe, da heißt es, die Sinne, wenn wir die Sinne in den Dienst Krishna stellen, und dann ist ein sehr interessanter Punkt in diesem Vers, da heißt es, dass die Sinnenkontrolle beginnt mit der Kontrolle der Zunge. Das ist ganz praktisch. Mit der Kontrolle der Zunge, da heißt es, nur von allen Sinnen, das ist ein Gebet, was wir immer chanten, oder vielen Plätzen chanten, nur vor dem, bevor wir Prasad und das Essen zu uns nehmen. Und da heißt es, von allen Sinnen ist die Zunge am maßlos und zügellos. So nur die Zunge wird beschrieben als der zügelloseste Sinn. Das ist das zügellose, das schwierigste zu kontrollierende Sinn. Wenn wir es meistern, die Zunge zu kontrollieren, was sind die Funktionen der Zunge? Die Zunge möchte immer etwas schmecken. Nur auf der Suche nach irgendwelchen Geschmäckern. Und die Zunge ist nie müde zu reden, Lautschwingung zu produzieren. Bla bla, bla bla bla, bla bla. So wie wir zusammenkommen mit irgendjemandem. Ja. So wie wir, wie das Telefon läutet, so wie jemand da ist, wie zwei Personen zusammen sind, geht das bla 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 bla. Sehr schwierig, die Zunge zu kontrollieren. Da gibt es eine Disziplin im Yoga. Die bekannt ist als Mauna. Mauna bedeutet, dass man schweigt. Dass man sich das Gelübde des Schweigens auflegt. Da gibt es sogar Yogis, die machen irgendwelche Treffen, irgendwelche Arrangierungen, dass sie kaum den Mund aufkriegen, nur um nicht zu sprechen. Aber wir haben gehört, dass oftmals solche Yogis nach einiger Zeit anfangen, kleine Notizzettel zu schreiben. Weshalb ist das? Weil das sehr schwierig ist, den Drang der Zunge zu kontrollieren. Wenn man das nicht in grober Weise meistert, dann geht das meistens auf subtiler Form weiter, durch Schreiben, durch Internet, E-Mail und dergleichen. Das ist auch eine Prajalpa, wie sagt man, eine Form Prajalpa zu praktizieren. So, dann heißt es, wenn man die Sinne kontrolliert, bis man beginnt, die Zunge zu kontrollieren, dann kann man alle anderen Sinne leichter kontrollieren. So, der Bhaktisiddhanta Sarat Prabhupada zitiert Bhaktisiddhanta Saraswami Nettida und der Weise. Der erklärt, dass wenn man die Zunge kontrolliert, alle Sinne in ihre, wie sagt man, eine Linie fahren, wie sagt man das? In ihre Ordnung fahren. Dass der Magen kontrolliert, dass Genitalien kontrolliert, dass alle Sinne kontrolliert werden, wenn die Zunge kontrolliert. Und dann heißt es, wenn man die Sinne im Dienste Krishnas beschäftigt, werden die Sinne gereinigt. Und dann heißt es, durch die gereinigten Sinne, ist im Grunde, unsere Sinne sind im Augenblick bedeckt von der Materie. Also wenn die Sinne gereinigt werden, spiritualisiert werden, dann können wir durch die gereinigten Sinne Krishna wahrnehmen. Oder besser gesagt, Krishna offenbart sich. Gott offenbart sich dem reinen Gottgeweihten durch die gereinigten Sinne. Ein sehr interessantes Phänomen. Dieser Vorgang des Krishna-Wissens ist ein sehr praktischer Vorgang. Und er besteht genau in dieser Praxis, in diesem Vers, das ist sehr schön beschrieben. Je mehr wir Fortschritte machen im Krishna-Bewusstsein, je mehr wir gereinigt werden, geläutert werden, je mehr wird unsere, oder je mehr wir unsere Existenz spiritualisiert werden, je mehr wir Krishna bewusst werden. Und das wird sehr schön erklärt, diese Verse, die wir heute gelesen haben. Nur wie man Krishna bewusst ist. Oder wie man die Qualen des materiellen Daseins, wie sagt man, überwinden kann. Wie man Frieden erlangen kann. Sehr schwierig, Frieden zu erlangen. Die Sinne, der Geist, sind so aufgewühlt in Kontakt mit der Materie. Nur von Lust, Gier und Neid und Zorn, all diese Dinge. So, wir sind ständig in einem gestörten Zustand. Sehr, sehr schwierig, den Verstand zu fixieren. Aber Krishna gibt es eine sehr schöne Formel hier. Er sagt uns nicht, geh in den Wald, wohn in der Höhle, ess nur Wurzeln oder Blätter oder dergleichen. Faste oder lebe alleine oder dergleichen. Sondern Krishna gibt uns hier drei Anhaltspunkte, die sehr wichtig sind. Bogdaram Yakatavasam. Bogdaram Yakatavasam. Bogdaram Bogda oder Bhukti. Boga bedeutet Befriedigung. Das heißt, mit anderen Worten, Krishna sagt: Nur wenn du verstehst, dass ich der letztliche Genießer oder Nutznießer von allen Yagyas, von allen Opfern bin und von aller Tapas, von allen Schwierigkeiten, die du dir auferlegst. Nur das heißt mit anderen Worten, dass ich der Nutznießer bin von all diesen Bemühungen. Wenn mir dass die Frucht dieser Bemühungen gegeben wird, geopfert wird. Dann, Bhaktaram Yagya, Sarva Loka Maheshwaram. Sarva Loka Maheshwaram. Sarva bedeutet alles. Sarva Loka bedeutet Loka, beziehungsweise Planeten. Das heißt, ich bin der Sarva Loka Maheshwaram, Mahaishwara. Ich bin der Kontrollierer, der Besitzer von allen Planeten. Alles, mit anderen Worten, gehört mir. Happy Statement. Alles gehört Krishna. Wenn man versteht, dass im Grunde nie Mama, nichts gehört mir, alles gehört Gott. Und das ist gar nicht so schwer zu verstehen. Wir kommen ohne was auf diese Welt, oder? Und wir gehen ohne was von der Welt. Alles, was wir angesammelt haben während des Lebens, wird fein säuber, müssen wir fein säuberlich jedes Mal. Und nachdem wir gegangen sind, streiten sich die Verwandten um die Herrschaft. Das ist nicht so. Man kommt ohne was in die Welt. Man kommt nur nicht, man hat nicht mal eine Hose an. Man kommt ohne was auf die Welt. Ist völlig abhängig. Oder? Völlig abhängig. Und im Laufe des Lebens werden dann so viele Dinge zur Verfügung gestellt. Man bekommt so was zu essen, zu trinken, Nahrung, Schutz und so weiter. Im Grunde, und diese Dinge kann man in keinem Laboratorium, in keiner Fabrik erzeugen. Sondern es gibt uns alles die Natur. Und die Natur ist die Natur Gottes. Das ist eine Energie Gottes. Wir können nicht, ein einziges Reiskorn im Laboratorium erzeugen. Oder einen Tropfen Milch. Oder eine simple Tomate. In keinem Laboratorium können wir unabhängig, einfach nur, indem wir ein bisschen was zusammenmischen, eine Tomate erzeugen. So, diese Dinge werden uns alle gegeben. Und nicht nur das, in der Bhagavad Gita sagt uns Krishna, dass er die Nahrung gibt und zur gleichen Zeit verdaut er sie auch noch in der Form des Verdauung, des Feuers der Verdauung. Da haben wir auch keinen Einfluss drauf. Er gibt uns Wasser, er gibt uns Licht. All diese Dinge werden uns zur Verfügung gestellt. Und wenn der Körper nicht mehr funktionstüchtig ist, das heißt, bei anderen Worten, wenn unser Satz von karmischen Reaktionen abgelaufen ist, dann sind wir gezwungen, den Körper aufzugeben. Da können wir noch so viel Bestechungsgeld zahlen. Selbst der Reichste, der Tod macht vor keinem Halt. Aber es der Reiches oder Armes, oder mittelmäßig. Keiner kann sich dem Griff des Todes entziehen. Das heißt, mit anderen Worten, selbst unser Körper wird uns zur Verfügung gestellt. Nicht, dass wir den Körper selber erzeugen, er wird uns zur Verfügung gestellt. Die materielle Natur, oder besser gesagt Brahma, wie wir heute Morgen gelesen im Bhagavatam, stellt uns einen bestimmten Körper zur Verfügung, gemäß unseres Karmas. Steht uns ein bestimmter Körper zu. Und diesen Körper müssen wir aufgeben zum Zeitpunkt des Todes. Wenn die Zeit um ist, dann müssen wir den Körper aufgeben. Das heißt, bei anderen Worten, wir sind keine Besitzer. Sarvaloka Mahesh Varam, ich bin der Besitzer. Und dann Suridam Sarvabhutanam. Suridam Sarvabhutanam bedeutet, dass man verstehen sollte, dass Gott oder dass Krishna der einzige, ewige, wohlmeinende Freund aller Lebewesen ist. So, können wir das verstehen? Wir mögen sagen, ja, ich habe doch schon viele Freunde. Wieso ist denn Krishna der beste Freund? Aber all diese Freunde, die wir während des Lebens ansammeln, begleiten uns nur für eine gewisse Zeit. Selbst im Leben begleiten uns viele Menschen nur auch nur eine begrenzte Zeit. Wie viel Scheidung gibt es heute? Wie viele Kinder gehen aus dem Haus? Wie viele Familien werden, wie sagt man, auseinandergerissen? Durch alle möglichen Probleme. Und nicht nur das. Selbst wenn wir das ganze Leben zusammenleben, wir sind uns treu und wir halten unser, das Sakrament der Ehe, sagt man, was wir uns in der Kirche versprochen haben bei der Trauung, auf das der Tod uns scheidet. Aber dann scheidet uns der Tod. Und irgendwann kommt dann der Tod. Weshalb ist Krishna unser wohlmeinender Freund? Weil Krishna erklärt es in der Bhagavad Gita, dass er im Herzen jedes Lebewesens feiert. Und dass er uns begleitet. Leben nach Leben nach Leben nach Leben. Steht er immer zu unserer Seite. So, wir mögen uns daran erinnern, aber wir mögen uns nicht daran erinnern, dass wir schon mal gelebt haben, dass wir schon mal einen Körper gehabt haben. Aber das tut nichts zur Sache. Wenn der Bhagavad Gita sagt, Krishna, dass er sich an unserer Seite befindet, als Zeuge und Erlaubnisgeber. Dass er uns aus der Nähe beobachtet und dass er genau registriert, was wir tun, was wir uns wünschen und so weiter. Alles, was wir tun. Selbst wenn wir es noch so heimlich tun. Befindet sich Krishna im Herzen, beobachtet uns. Und er gibt uns genau das, was uns zusteht. Und deshalb Krishna benutzt das Wort Suri. Suridam. Das bezieht sich auf einen ganz besonders vertraulichen Freund. Krishna begleitet uns Leben nach Leben nach Leben nach Leben als der Zeuge und Erlaubnisgeber. Deshalb heißt es Suridam Sarvabhutanam. Und Krishna steht doch nicht nur an unserer Seite, sondern Sarvabhutanam. Er begleitet alle Lebewesen auf ihrer Reise. Das ist ein anderer Aspekt Gottes. Dass er sich erweitern kann, dass er sich expandieren kann. In die Herzen aller Lebewesen. Du kannst zum Beispiel, wenn du kriegst einen Anruf, redest mit jemandem. Dann klingelt es wieder an der Tür. Sagst du, okay, rein, komm. Und dann ist da noch irgendjemand. Und vielleicht noch jemand. Und dann gibst du auch deinem Hund noch was zu essen. Kannst vielleicht nur mit ein paar Personen kannst du zur gleichen Zeit, kommunizieren. Aber Krishna sagt, Suridam Sarvabhutanam. Dass er zur gleichen Zeit eine Beziehung hat zu allen Lebewesen. Das heißt, er weitet sich aus in der Form der Übersinn in die Herzen aller Lebewesen. Und er gibt uns Erinnern, Wissen und Vergessen. Und er ist unser bester Freund. Unbekannter Freund. Aber wir im Augenblick sind wir nicht so sehr daran interessiert, an diesem Freund. Und deshalb ist auch bekannt als der unsichtbare Freund. Und das ist die Formel, die uns Krishna gibt. Krishna sagt uns, wenn wir akzeptieren, dass er dass Gott der höchste Genießer ist, oder der oberste oder der letztliche Nutznießer von allen ist, von allen Bemühungen ist. Dann der Besitzer von allem. Dann der einzige wohlmeinende Freund, ewige wohlmeinende Freund aller Lebewesen ist. Dann sagt Krishna hier, dass man erlangt man Frieden von den Qualen des materiellen Daseins. Und dieser Vers ist auch bekannt als die Friedensfreunde. Da gibt es einen bekannten Artikel von Sri Aurobindo, den Vers Friedensfreunde. So, ich wollte es nicht unnötig Länge ziehen, oder sämtliche Fragen dazu? Oder zwei? Oder irgendwelche Korrektion? Korrektion?
Ja, Sie hatten gesagt, Shiva ist ein Halbgott.
Nicht gesagt. Ich glaube, es war der Text.
Ja. Ja. Wie ist das zu erklären? Weil ich habe in einem Buch gelesen, wie die Dreifaltigkeit bei den Christen ist, Vater, Gott und Heiliger Geist. Mhm. So ist bei den Hinduisten es auch so zu verstehen, Vishnu, Krishna, Person und Shiva. Das wäre zu vergleichen mit dem Heiligen Geist.
Im Grunde ist es nicht zu vergleichen.
Mit was?
Das ist ein anderes Konzept. Mhm. Das ist auch eine Trinität, aber das ist nicht das Gleiche. Wenn das Gleiche, ja. Sie sagt, man, das bezieht sich nicht auf das Gleiche. Mhm. Sondern im Fall der Trinität, ne, von Shiva, Vishnu und Brahma, sind es die drei Prinzipien der Schöpfung, der Erhaltung und der Vernichtung. Und die drei Gottheiten, die diese drei Funktionen repräsentieren, oder die drei Guna-Avatars, ist Brahma als Schöpfer oder Repräsentant von Rajaguna, der Schamgwale Leidenschaft, dann Vishnu als Repräsentant der Erscheinungsweise der Reinheit, der Erhaltung. Und der Repräsentant der Erscheinungsweise der Unwissenheit und Zerstörung, Prinzip der Zerstörung, ist Shiva. Insofern, soviel ich mich erinnern kann, in der Trinität, in der christlichen Tradition, sind das andere Sachen. Das ist einmal Gott, das ist der Heilige Geist und der Sohn. Und wenn man das, würde ich da nicht festlegen, aber wenn man das so ganz grob sieht von unserer, also von der vedischen Philosophie, dann könnte man eher zu dem Schluss kommen, dass sich das bezieht auf Gott Vater, auf den Heiligen Geist, auf die Überseele und den Sohn, auf den Guru, auf den spirituellen Meister.
Okay. Es heißt doch manchmal, dass Vishnu also auch sozusagen für die materielle Welt sozusagen noch den Schöpfer darstellt, aber das Brahma sozusagen so hat ungeordnete.
Ja, das lesen wir gerade im Bhagavatam. Mhm. Ja. Heute Morgen haben wir das gelesen.
Ja.
So, Brahma ist im Grunde kein unabhängiger Schöpfer, sondern ist ein zweitrangiger Schöpfer. Prabhupada hat dazu mal erklärt, dass Gott zu vergleichen ist mit einem Direktor von einer großen Firma. Oder Besitzer der großen Firma. So, der Besitzer hat normalerweise so viele Angestellte, und die ganze Firma organisieren. Er braucht nicht in jedes Department, wie sagt man, jede Abteilung zu gehen, um alles selber zu machen, sondern überall seine Repräsentanten. Und genauso ist der Prabhupada erklärt, dass wenn man von Gott spricht, oder von dem höchsten Purusha, dem höchsten Lebewesen, dem höchsten Genießer, dass er nicht sich mit Schöpfung zu beschäftigen braucht, sondern dass wird delegiert zu einer Abteilung. Sondern der Besitzer, der ist mit seinem Genuss beschäftigt. Der ist halt irgendwo in Teneriffa mit seinem Handy. Oder er hat vielleicht seinen Laptop dabei und fragt mal, wie die Aktien stehen. Ja, die anderen, die sind alle, die haben halt die Last der Verantwortung auf ihren Schultern. Und deshalb ergibt das auch viel mehr Sinn, ne? Wenn man zum Beispiel die Bilder von Krishna sieht. Krishna ist immer am Genießen. Er genießt immer. Krishna wird auch nie alt. Nava Yaumana. Ewiglich jung. Weil er keinen materiellen Körper hat. Wir sind immer versunken in seinem Genuss. Und was ist der größte Genuss? Der Austausch mit liebevollen Beigesinnten. Wie sagt man? Vertraulichen Beigesinnten. Und das ist die Beschäftigung Gottes. Manchmal haben in der westlichen Welt haben wir die Vorstellung, dass Gott, weil er so alt ist, dass er, weil er schon so lange da ist, dass er einen weißen Bart haben muss und alt sein muss und gestaltet werden und so. Das ist ein total materielles Konzept. Das ist total materiell. Weil alles in der materiellen Welt vergänglich ist und weil Körper alt werden, projizieren wir diese gleichen Vorstellungen nur auf die spirituelle Ebene. Aber das ist eine typische Spekulation, mentale Spekulation. Wir sind genauso Nava-Yoga. Wir sind auch ewig jung. Ja, die Seele ist unvergänglich. Die Seele ist immer frisch. Ist ewig jung. Und voll von Freude. Ja, aber weil wir bedeckt sind von einem materiellen Körper und weil dieser Körper uns bedingt und weil dieser Körper vergänglich ist und weil dieser Körper die Botschaft für so viel Leid ist und auch das Symbol der Unwissenheit ist, deshalb sind wir nicht am Genießen, sondern am Leiden. Und deshalb denken wir, haben wir manchmal weil wir so versunken sind, diesen körperlichen Auffassung des Lebens, und so mit der Materie identifiziert sind, projizieren wir all diese Vorstellungen nur auf die spirituelle Ebene. Wir können uns nicht vorstellen, dass es etwas gibt, was ewig ist. Oder jemand ewig jung ist. Oder dass Gott obgleich er schon so alt ist, keine Falten hat. Oder keinen weißen Bart hat, keine weißen Haare hat. Oder nicht geht, ja. Aber wenn wir die Bilder von Krishna anschauen, diese ganzen Bilder, die oder die auch Beschreibungen, die in den Schriften gegeben werden, Gott ist Nava Yogana, ewiglich frisch, ewiglich jung. Und er braucht nicht keine komplizierte, nur hart arbeiten, um die materielle Welt zu schaffen. Sondern das wird einfach delegiert. Und dafür gibt es Brahma. Brahma ist im Grunde ein Posten. Und die Brahmas haben im Grunde auch ihre eigenen Namen. Das ist nicht, dass sie nur Brahma heißen. Genau wie der Präsident. Wie heißt der Präsident in Deutschland?
Schröder.
Ah?
Ja, Schröder.
Der oberste Staatsche.
Das ist der Kanzler.
Der Hans. Wenn man das ist.
Wie heißt dann der jetzige Brahma?
Der hat sich die zwei Namen zu erkennen gegeben. Nur als er nach Dwarka kam.
Ja.
Kennst du die Geschichte, als Brahma nach Dwarka kam, um eine Audienz mit Krishna zu haben?
Ach so,
da kam der Tuhi und ging zu Krishna und sagte, Brahma ist hier. Und er kam zurück und dann kam der Tuhi und fragte, Krishna will wissen, welcher Brahma hier ist. Mhm. Und dann gab er sich zu erkennen als der Chaturmukha, als der Vierköpfige, weil unser Brahma hat vier Köpfe, und als der Vater der Kumaras. Kumara Pitta. Genauso wie unser Präsident hier in Deutschland, an dem wir uns nicht erinnern können. Der ist der Präsident, aber der gleichzeitig seinen Namen. Und alle paar Jahre gibt es einen neuen, oder? Ach nee, das ist ein bisschen länger, als viele. So, das sind Posten. Dass der ewige Präsident ist. Und genauso gibt es auch im Universum, ist auch Posten. Ob es Brahma ist oder alle die anderen Halbgötter, in Bhagavatam heißt es über 30 Millionen Halbgötter. Und dann verschiedene Posten.
Shiva ist auch ein Titel, oder?
Also, bitte?
Shiva ist auch ein bestimmter Titel. Auch nur eine andere Person.
Shiva ist ein bisschen, Shiva ist ein eigenes Tattwa.
Achso, kann man nicht sagen, das ist immer.
Ist ein eigenes Tattwa. Shiva ist Krishna, aber zugleich ist er auch nicht Krishna.
Ich meine, ist dann dieselbe Person Shiva. Ja? Ist dann Shiva immer dieselbe Person? Das kann man so sagen.
Shiva hat viele Formen.
Ja, ja. Das sagt Krishna ja auch. Also Shiva ist Shiva, also nicht so wie bei Brahma.
Shiva hat auch eine ewige Form.
Ja.
Er ist aus dem Namen des Reich. Maheshidam oder Shivanam. Und das heißt, dass das Reich Shivas sich zwischen der materiellen und der spirituellen Welt befindet. So Shiva, das Shiva, nur Shiva, das Tattva Shivas wird so beschrieben. Nur dass wenn man Milch hat und man tut in die Milch Tamarind. Kennen wir das? Tamarind. Und dann kann man da irgendwie in irgendeiner Weise Yoga durcherzeugen. Oder Sauermilch. Ne? Kann man die Säure nehmen. Bringen wir zum Gerinn. So, wenn man dieses Sauermilchprodukt hat, das ist zwar Milch, aber es ist trotzdem auch keine Milch mehr. Ja? Es ist Milch, aber es kann nicht mehr für die gleichen Funktionen benutzt werden, wie man die Milch benutzt. Und in der gleichen Weise heißt es, Shiva ist Krishna, ist eine Form Krishnas. Aber zur gleichen Zeit hat er nicht die gleiche Funktion wie Krishna. Weshalb? Weil Shiva mit der materiellen Natur direkt in Berührung steht. Während Krishna immer transzendental ist zur materiellen Natur. Ein Gottbruder von mir hätte mal ein sehr schönes Beispiel gegeben, um das Shiva-Tattva noch besser zu erklären. Er sagte, genau wenn man manchmal, heute vielleicht nicht mehr, aber früher, wenn man in den Keller ging, um Kohlen zu holen. Kennt ihr das heute noch so? Ja, also ich glaube, man muss sich immer in den Keller und Kohlen holen.
Ja, ich muss nur Kohlen.
Da gab es dieses System, der zentrale Heizung noch nicht. Ne? Muss immer Kohlen. So, und wenn man in den Keller gegangen ist und Kohlen geholt, dann muss man sich immer so einen Handschuh überziehen. Ne? Um die Briketts so hoch zu heben und so, um sie nicht so schmutzig zu machen. Und genauso hat er erklärt, Krishna, wenn Krishna in Berührung steht, der materiellen Natur, das heißt mit der unreinen materiellen Natur direkt, wie sagt man, in Kontakt steht, dann tut er das in der Form Shivas. Ne? Das heißt, er nimmt eine ganz besondere Form dazu.
Was ist der Unterschied zwischen Shiva und Shankar?
Das Gleiche.
Das Gleiche?
Ja.
Dann
Shankar ist ein anderer Name für Shiva.
Warum Shankar? Meditation über Shiva Lingam.
Mm-hmm.
Do you speak French English?
Yes.
Yes. In the picture,
yes.
Shankar is shown to be meditating with the Shiva Lingam.
Uh-huh.
Why is that?
Good question.
So he's not the same thing?
Well, sometimes you also find Krishna worshipping Krishna, another form of Krishna.
Such as?
Just for example, it's said that, sometimes the Vishnu forms, they also worship Krishna. Just like, for example, when Krishna was present on his planet, at one occasion, Mahavishnu made a special arrangement. I remember exactly, he stole some, the sons of a Brahmin or something.
Mm-hmm.
Wasn't it?
Mm-hmm.
Yeah, sons of a Brahmin. And so, in order to rescue the sons of the Brahmana, Krishna went all over and finally also went to see Mahavishnu. And then when Krishna appeared in front of Mahavishnu, Mahavishnu with his with folded hands, it's Krishna. Mahavishnu is an expansion of Krishna. It's a Vishnu form. So Mahavishnu said, actually I only stole these children because I wanted to have your darshan. It says in the Shastras that all other forms, even Krishna's expansions, they worship the original form of Krishna. And it says the only form the center of the form that is worshipped by all other forms is Krishna. And that's why sometimes Krishna
Well, you can say sometimes because it's beyond time and space. But anyway, it says in the Shastra, sometimes Krishna asks himself, what is it that attracts all these devotees to me and all these other personalities to me? What is it exactly that they are experiencing? What is this taste, this sweetness that they're experiencing in serving me? And that's why Krishna, in order to experience that taste, that sweetness, he manifests in the form of Chaitanya. And he comes in the form of Chaitanya. That's why it's very difficult to actually understand the identity of Lord Chaitanya. Because Chaitanya Mahaprabhu never says, I'm God, but he always presents himself as a very humble servant of God. What is the verse in Chaitanya Bhagavat? It says, Radha Krishna,
Krishna Chaitanya,
Radha Krishna, Radha Krishna Nahyan. But actually Chaitanya Mahaprabhu is a combination of Krishna and Radharani. But he appeared in the form of Radharani, a pure devotee, and to experience the pure spiritual sentiments that his devotees experience. Can you follow?
A little bit. I also have one other question.
Mm-hmm.
In some representations, Brahma is shown with chameleon hands, I think.
Yes.
What is the significance of that?
Well, Prabhupada has explained that the significance of this is that according to the dimension of the universe, Brahma has a certain capacity. Like in our universe, for example, our Brahma has only four heads. Because in comparison to other universes, our universe is not considered very big. Not just like it says in the same story that we mentioned. Anyway, so when Krishna was in Dwarka, this planet, Brahma came to have his darshan. And then Krishna, in order to show him his insignificance, he called so many Brahmas from other universes. And some of them came with 100 heads, thousands, millions. Interesting. There's a lot more to our imagination, you know that? Beyond our imagination.
I think you can interpret it in various different ways.
You can speculate as you like, yeah. Of course. Yeah. But devotees of Krishna normally don't speculate very much. Because I understand that my speculation is very limited. I'm full of defects, my senses are limited. Besides this, I also have a tendency to cheat, and I commit so many mistakes. So what is the value of my interpretation, my speculation? That's the difference. See? We accept Krishna as it is, Bhagavad Gita as it is. And that's what Krishna wants us to do in order to, access, no, the mysterium of his understanding. It's just like these. You followed the class?
Yeah.
The speech that I gave? You understood?
Yes, yeah, okay.
Yeah, sorry. Anyway, I gave the example of the sun. No?
Mm.
At night, if you never seen the sun, you know, what is the worst of your speculation about the sun? You understand? So, but when the sun comes out and you see the sun, perfectly. You not only see the sun, but you also see yourself, you see the world around you in the light of the sun. And that's the way that the Vedic knowledge is revealed, is understood. You might have so many interpretations, so many speculations. Of course you have a right to do what you like. But according to Krishna, that's not the way that we actually
come to know perfect knowledge.
You talk about bhakti yoga quite a lot, I think.
Yes, bhakti yoga.
Yes, but for both bhakti yoga, they have shown raja yoga. Can you give me some?
What is your definition of raja yoga?
Raja means the most highest.
That's okay, yeah, of course.
The royalist.
Raja. Yeah, but the raja royal. Means kingly, no? King, yeah, supreme.
Yes,
so, but what's your definition of the highest?
The purest spiritual stage you can get.
Yeah, well, what is it?
It's the.
What does it consist?
In Hindi, there are five words.
Yeah.
Ram, Krodh, Mod, Lobh, Ahankar, lust, anger, greed, attachment.
Yes.
What is this?
Yes.
Because when the Atma is free of all of these things.
Of course, but what is his state? What does he do?
Sorry?
What does he do in the liberated state? Once he's liberated himself from all these contaminations.
Why?
What does he do?
Oh, he has to have that connection with the Supreme Soul of God.
Yeah, what is it, what does it consist, this connection?
Consist?
Yes.
You have it inside your thoughts.
Yes, but, okay, thought, you're thinking.
Yes.
What about feeling and acting?
Yes, but once you
think... There are three symptoms of activity or life. That means thinking, feeling and willing. Mm-hmm. So you're talking about thinking only. What about feeling and willing and acting?
I'm saying, firstly, you have to understand yourself.
Yes.
Atma.
Yes.
And then, once you feel you are the soul, not think, once you feel,
yes,
you can have a connection with God, who is the Paramatma.
That's okay. But how? What does your connection consist of? There's no activity, there's no reciprocation, nothing. It's impersonal, void.
Well, the feeling is there once you have the connection, I think.
That's okay, but, you know, what do you do? Okay, let's say we liberate it. So let's be liberated. What do we do now? Nothing.
It's pure, you know.
Nothing.
You don't give any sorrow to any kind of way. You're happy, you're honest, you're, you know, you're perfect in a way.
But you're not doing anything with those things.
But you can do what you want with those things, I mean, it's up to you.
Well, that's what I'm asking. Are you really wanting to do what you want again? See, Raja Yoga is actually Bhakti Yoga. It's the highest yoga. Once you have become, once you liberate yourself from all the, like you mentioned, all krodh and all these lobh and all the material qualities, and you regain your healthy spiritual life, it's just like when you're sick. You're in the hospital. You went through you have an accident. And now you're all in plaster. How do you say it? In gips? Plaster. You're all in plaster, you know. They have to give you food through tubes, you know. Or you might not even, you don't want to, you know. As soon as you hear about eating, you feel like vomiting, you know. You don't like sounds. You don't like smelling anything. You don't like any association. You're completely, you know, everyone gets on your nerves. But it's because you're sick. Now you might come to the conclusion, well, if nothing works, why don't I just kill myself? Suicide. Then everything will be finished. Jai. But that's not the conclusion. The conclusion is that you just be patient and you wait and you accept the help of the doctors, you become healthy, and the same activities that had have been the cause of so much misery for you before become the cause of so much pleasure. So in the same way the Shastras explain that our condition is a diseased condition of life, and that's why we're suffering so much.
But now liberation doesn't mean that we commit suicide, that we give up our individuality, our personality, but you just cure it. And you become a pure soul again. And you exchange loving feelings with God, with the Supreme Soul. And God is nothing less than a person. How can God be less than a person? Impersonal is considered less, a lower grade than person. Energy is considered lower level than personality. So the ultimate issue, we are persons. And we have feelings, like I was saying. Thinking, feeling and willing also exist in our liberated state. We also have relationships. But most of all, we have a relation, loving relationship with Krishna, with God. It's not just a feeling. You know, when you love somebody, and you just love him, you just sit and love him. Oh, how I love him. You know, I'm full of bliss, no? Just looking at him. That doesn't satisfy anybody, isn't it? Love actually expresses by service. If I love you, no? I give you something nice. I serve you. I wash your clothes. I shave your head. No? And I carry you around, you know, in my car or something like that. And I ask you, every morning I come and say, what is your wish list for today, my dear? Yeah. So actually love becomes manifest, expressed by service. Unless there's a positive service attitude, will not become completely satisfied. Just like I was saying, like the flower, the lotus flower, when it's fully grown, fully manifest, that state is compared in the Shastra with pure love, Krishna prema. But that also implies that I'm a person and God is a person. Unless both are persons, there's no reciprocation of love. How can you love something in person? How can you love the light? How can you love light? Or energy? Or Lexus or Storm? You understand? Actually, that's why I wanted to hear from you about your conception of Raja. What was that? Raja Yoga?
Mm-hmm.
Yeah. Because actually, Raja Yoga means Bhakti. Bhakti Yoga. Yeah. Like the Vedas many times use this word Raja to express supreme concepts. You know, just like in the Bhagavad Gita, Krishna also says, Raja Vidya, Raja Guhyam. The highest knowledge, or the highest or most confidential secret, how you say it? No? Anyway.
The concept I have.
That's what Krishna gives us. Bhagavad Gita. You know Bhagavad Gita?
Yes, of course.
You've read Bhagavad Gita as it is?
Not as it is, no, but I've read other forms of it.
Krishna says in the fourth chapter, he says, I'm giving you this knowledge, Arjuna, because you're my friend and my devotee. Bhagavad Gita is meant for devotees, for Vaishnavas, for Bhaktas. So unless one becomes a Bhakta, actually one has no access to the Bhagavad Gita.
Do you understand Sanskrit?
Sorry?
Do you understand Sanskrit?
Yeah, some. But it's not so necessary because actually, you know, just to study Sanskrit grammar, if you really want to get into it, you have to spend almost, like, according to standard, like 11 years. So who has 11 years? Especially when you're grown up, a grown up person. How can, you know, where do you find 11 years for that? That's why Srila Prabhupada didn't consider it so important for us to learn Sanskrit grammar. Because he already gave us so many translations and purpose. You understand? So the most important thing is not that one becomes a Sanskrit Sanskrit scholar. And we become one becomes a Bhakta, a pure devotee of Krishna. That's more important. And we have examples of that also. There was once when Chaitanya Mahaprabhu was traveling in the south of India. You know, after he had taken sannyas, he traveled for 6 years. And he came to a temple, there was a brahmana, there was a Vaishnava, a devotee. And that Vaishnava was illiterate. And he used to read Bhagavad-gita, even though he couldn't read it. Sometimes he would even turn it right upside down because he couldn't read it anymore. But there was a beautiful picture on the Bhagavad-gita of Krishna and Arjuna. And he just looked at this Bhagavad-gita, at the picture, and he was crying. And all the people who saw him crying like that, they were laughing about him. They were making, how say that? They thought he was a fool. Fool number one. And then when Chaitanya Mahaprabhu came to the temple, and he saw the Brahmana crying and looking at Krishna and Arjuna, he asked him, "What are you doing, Brahmana? What are you doing? Why are you crying? And why are you always with your Bhagavad Gita? I heard that you cannot even read it." And then the Brahmana said, "Yes, what can I do? I never learned how to read and write, but my spiritual master ordered me to read Bhagavad Gita. So I'm trying, but I can't read. And why are you crying if you don't understand the contents of the Bhagavad Gita?" So the Brahmana said, "You know, when I look at this picture of Krishna and Arjuna, and I see how merciful Krishna is with his disciple Arjuna, that he's become the charioteer of his devotee, of the Supreme Personality of Godhead, the all-powerful Supreme Person of Godhead, has become a servant out of loving affection for his devotee. It just melts my heart, and I cannot but cry." And Chaitanya Mahaprabhu accepted him as a pure devotee. So the most important thing is that one becomes a devotee, not that one becomes a Sanskrit scholar. So many Sanskrit scholars have ruined all this Vedic knowledge for such a long time. Just in the Western country, so many people have come from India, given their own interpretations about Shastra and Vedas and all that. Not a single Vaishnava. All monists or Vedantists or impersonalists. Most of these persons who have come from India are known in the West as great yogis, swamis, this and that. If you get right down to what they're teaching, what their philosophy is, they're all impersonalists. They're not Vaishnavas. And that's why they have no access to this. Krishna says in Bhagavad Gita that this can only be understood by devotees and friends of Krishna. And then in the 9th chapter, Krishna even says, "Arjuna, you can only understand this because you are anasuyavi, because you are free from envy. And only a bhakta can be free of envy." Why? Because a bhakta loves Krishna. How can he be envious? Anyway, that's why we give so much importance to this Bhagavad Gita. And that's why Prabhupada gave the title to the Bhagavad Gita, V as it is, as it is. Because Sri Prabhupada is not giving us his interpretation. He's not just a Sanskrit scholar, but he's a pure Vaishnava. And that qualifies him to give us Bhagavad Gita as it is. And just see the result. Srila Prabhupada used to say we should judge everything but the result. So, what is the result of this? So many Bhagavad Gitas have been presented in the Western world. In German alone, there's so many Bhagavad Gitas, in all kinds of forms. But not a single Bhagavad Gita has actually produced a devotee, a pure devotee. When Krishna says, "Like, give up everything, surrender unto me, become my devotee," and all this. All these scholars and all these people who have presented Bhagavad Gita, they just gave their own interpretation, saying it's not to Krishna that one has to surrender, but to something that is speaking through Krishna, some impersonalism, something higher. So many interpretations. And that's what Bhagavad's Bhagavad Gita provoked all over the world. But just reading this Bhagavad Gita, the explanation, the Bhakti Vedanta process, you can see all these explanations of Srila Prabhupada give are not his own interpretations, not his interpretations. But these are the conclusions of the greatest exponents of Bhakti Yoga, of devotional service. All the most famous, the greatest acharyas in India, you can find India, like Ramanuja, Madhva, Nimbarka, Vishnu Swami, Chaitanya, they were Vaishnavas. There was only one famous acharya, like Shankara, Shankaracharya. But he had a mission. And it's mentioned in the Shastra that his mission was very particular. Was also within the framework of Vedic evolution, or Vedic knowledge, Vedic history. So when Srila Prabhupada gives us his purpose to the Bhagavad Gita, he doesn't speculate anything new. But Srila Prabhupada needs to study very carefully the purpose of the previous acharyas, the Vaishnava, the maximum exponents of Vedic knowledge. And then he would give us the essence very, very carefully. Prabhupada was not a writer, he was the Buddha. And that's why he could, by his purpose and by his teaching, he could actually transform hearts of people so that they would take Krishna seriously. They will not think Krishna says one thing, but it doesn't really mean it. When Krishna says, surrender unto me, then it doesn't mean that you surrender something else. And that's what Srila Prabhupada taught us, not only by preaching and by writing, but also by his own example. And that's called acharya, someone who teaches by his own example.
Das will man völlig ins Englische abgeben.
Sprichst du auch Deutsch?
Ich kann verstehen.
Maybe we should keep it German. It's German. Medium. Yeah.
About the liberated state, they have Deutsch. Deutsch.
Wir sagen mal den Englischen angeben.
it's about his problem. That's the point I want to tell about his concern about his liberated state he meant. And there is a very famous verse, the Admarama verse, which is Armaramascha Munayuni Granta Piuru Grame, den dritten Vers fällt mir nicht wieder ein. Und dann Itam Butagunahari. Und das, ich weiß nicht, was das bedeutet allerdings. Dass Admaramas, diejenigen, die the ones that they are self satisfied in the soul. Admaramascha Munayo.
The scholars are coming out.
No. That is the problem. What do they do, this particular personalities that they attain already this liberated stage? And they grant us the old chains of the material world, they let alone, and so on. What do? They are down into the nectar of the stories about Hari, the highest personality of Godhead, because it stays there that Itam Buddha Guna Hari, also the qualities, Guna of the Hari, of the highest personality of the Godhead, are so wonderful. And they don't stay and meditate about nothing. And they are the highest personalities. Admarama Shaminayo, Igranta Purukam. Also, this is the highest.
Yeah. That's a very famous verse. Are you talking about deities?
About deities?
Yes.
If I talk to the deities sometimes?
Is that who you are talking about right now?
Is it deities? Whatever.
I don't understand. People
lost me. You about ever read books of Srila Prabhupada?
Huh?
You ever read a book of Srila Prabhupada?
No.
How did you come here?
I met him in the town.
Are you here today?
Yes, sir.
Very fortunate. Where are you from, London?
in English, yes.
Yeah, normally when we meet Indians, they always say, yes, my grandmother was a great devotee. My grandfather was also a great devotee. But I'm not, not into it. What do you think about that?
I think you're right.
Yeah. Unfortunately, many times Indians in the West, they have given up their spiritual inheritance. And Prabhupada's mission was also directed to them. They come to the West in search of material happiness and try to forget their own tradition. You know, many times they, well, it depends on, you know, what their experience is. But many times I realize that, you know, Western culture actually has no depths, I would say. There's no depths in Western culture. But also they have given up their own culture. So they're kind of in between. You know?
Yes.
Yes. I was just in India some time ago. And I was traveling on the airplane. I was taking a flight from Frankfurt. And the flight was coming from New York. And I was going to Bombay. Normally these flights from America to India are full of Indians. And I went, when I was taking the seat, there was a doctor sitting on my side from India. He was working in America. He had gone to America, made a fortune, you know, like many Indians do. So, and then he started asking a few questions. He knew the devotees from America, movement from America. And he also admitted that he had some books, Srila Prabhupada at home. But I asked him, do you ever read these books? And he said, no. You know, I'm from India, so I don't really need to read them. That's what they normally say. And then as we started going, you know, as the conversation went on, wound its way, he became a little more submissive, a little more humble. Because, well, maybe he could see that I was talking business, you know, I was talking seriously about spiritual life. So then he started asking more and more questions. And then he confessed that, yes, I went to America and I lost my own culture. Now my sons have become complete materialists. And I cannot help them either because I have given up, I have forgotten everything. And now I'm in a real miserable condition because my sons are completely, I said, bewildered materialists. What can I do? He asked me. Can you imagine a Westerner who has become a Vaishnava for help? So I told, you know, I talked to him, and he wrote down my name, mentioned me a lot. But he told me that yes, I will reach the Prabhupada's books, and now I come to Hase. I realize the urgency of reading Srila Prabhupada's more seriously. Actually, I have many books at home. I even went to some of your temples in America, he said. But now he was already a little older, so, you know, he was like 65, you know, something like that. And so, you know, he was becoming a little emotional about it. You know, he's given up his culture. And here we are, you know. Srila Prabhupada is so merciful that he came to the West and he gave us Krishna consciousness. What in India normally people, especially modern orientated people, are given up, you know. And then Srila Prabhupada made it so nicely. When he came to the West, he made some followers, trained us, and then he sent us back to India to remind the Indians of their own culture. In India we have big projects, you know? Huge projects. India is the best place for spiritual life. The Shastras say that, you know, Bharata Varsha, especially the land that is known nowadays as India, is the most auspicious place for spiritual life on the planet.
So many great personalities, the Supreme Person of God had appeared in those places. Krishna came, Ramachandra came, Parashuram, so many, Buddha, they all appeared in India. And that's why it says, in the Shastra it says that take birth in India is considered very auspicious, pious birth. Why? Because if you take advantage of the situation, you know, of that tradition, of that culture, of that place, you can make your life perfect very easily. That's why Chaitanya Mahaprabhu gave advice to all these people, or all the Indians. He gave the advice and the instruction. You make your life perfect and you spread these teachings all over the world to help people become, make their life perfect. It's a great mission. Every Indian has received this instruction from Lord Chaitanya Mahaprabhu. And you can see, when Indians take up this process of Krishna consciousness, it becomes so beautiful, no? Sometimes so powerful. But when they're lost in materialism and speculations and westernization, they become a complete rasa basa. You know, they don't fit in either, you know. Isn't it?
Yeah.
See? There's a room full of people eager for Krishna consciousness. And we need many more preachers to travel all over the world to preach Krishna consciousness. Are you ready to take it up? Shri Prabhupada ki jai!